Am 15. September 2017 fand die fantastische Reise der Raumsonde Cassini am Saturn ihr Ende. Am Telefon begrüße ich hierzu Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung. Schönen guten Tag, Herr Köhler.
Tag, Herr Höhner.
Von 2004 bis 2017, also mehr als 13 Jahre, forschte Cassini im Saturnsystem und am Saturnsystem. Was waren für Sie ganz persönlich die Höhepunkte?
Oh, das ist jetzt sehr schwierig zu sagen. Es gab natürlich so die Herzschlaghöhepunkte. Das war, als die Mission ankam am Saturn und man nicht so genau wusste, wie gut sie das Manöver überstehen würde, weil man ja auch durch die Ringe flog, dann hinter dem Saturn vorbei und die Schwerkraft nutzte, keinen Funkkontakt hatte für 2-3 Stunden und dann hoffen musste, dass die Sonde im Orbit war. Das war sicherlich mal das Aufregendste, ob es dann überhaupt klappen würde nach so vielen Jahren Flug zum Saturn. Dann aus europäischer Sicht natürlich die Landung von Huygens am 14. 15. Januar 2005. Das war, sage ich mal, auch ein sehr emotionaler Höhepunkt, obwohl wir da wissenschaftlich gar nicht dran beteiligt waren, aber man wünschte der Mission natürlich, dass das klappt. Dann wissenschaftlich natürlich all die vielen Ergebnisse an den eisigen Saturnmonden, mit denen wir uns beschäftigen. Es gibt natürlich Dutzende andere Themen wie die Untersuchung der Ringe, die Atmosphärenzusammensetzung, die Dynamik, die Physik des Planeten. Da haben wir jetzt mit unseren Forschungsarbeiten gar nicht so viel miteinander zu tun, aber es war einfach so eine so überwältigende, großartige Mission, die sogar, würde ich fast sagen, Voyager in den Schatten stellt. Nur Voyager war natürlich die Pioniersonde, die im äußeren Sonnensystem unterwegs war, aber Cassini hat ganze Arbeit geleistet.
Und da gab es unter anderem ein Instrument von den 18 wissenschaftlichen Instrumenten, die an Bord von Cassini und Huygens gewesen sind, nämlich das einzige Instrument, das CDA. Was steckt dahinter? Und das kam doch vom Max-Planck-Institut und vom DLR.
Richtig, ja. Also das ist unser einziger Hardware-Instrumentenbeitrag gewesen für Cassini-Huygens. CDA bedeutet Cosmic Dust Analyzer, also praktisch ein kosmischer Staubsauger, wenn Sie so möchten. Despektierlich haben auch manche gesagt, die goldene Salatschüssel. Das ist etwa ein Topf, etwa so wie ein großer 10-Liter-Kochtopf, kann man sich das vorstellen, der nach vorne offen war und in dem Staubteilchen praktisch, die auf das Raumschiff getroffen sind, analysiert werden konnten. Und zwar hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der sie dort eingeschlagen sind auf den Detektoren, der Richtung, wo sie hergekommen sind, bis hin zu ihrer Zusammensetzung. Und es gibt natürlich ganz grundsätzlich unterschiedliche Staubarten. Der im Saturnsystem unterwegs ist, der im Sonnensystem unterwegs ist und der intergalaktische Staub, der von anderen Galaxien kommt aus der Milchstraße. Den hat man hauptsächlich untersucht, während man auf dem Weg zum Saturn war. Aber am Saturn natürlich in der Nähe der Ringe den ganzen Staub, der dort oft anzutreffen war. Und da haben wir vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt viel Beiträge geleistet, haben die Tests gemacht in der Thermalvakuumkammer, ob das Instrument die harten Bedingungen da draußen mit Strahlung und mit Kälte das auch meistert. Und da sind wir natürlich auch besonders stolz drauf, dass das Gerät bis zum allerletzten Moment gewissermaßen durchgehalten hat.
Gibt es schon erste Erkenntnisse?
Nun ja, also das vom 15. September noch nicht, aber das, was in den Tagen und Wochen und Monaten davor war, ab dem Zeitpunkt, ab dem Cassini sehr steil durch die Lücke zwischen dem innersten Ring und der Wolkenoberfläche durchgeflogen ist, da hatte man eigentlich vermutet, dass dort auch noch Staub anzutreffen war und hat sogar zur Sicherheit das Raumschiff umgedreht und mit der Antenne voraus durchzufliegen, damit die Staubteilchen möglicherweise nicht etwas beschädigen. Und da hat man festgestellt, dass es gar keinen Staub hat. Nichts, überhaupt nichts. Ein praktisch perfektes Vakuum und eine Reinraumbedingung, wenn Sie so möchten, wie im Labor. Und das versteht man noch überhaupt nicht.
Und hat man unter Umständen auch organische Teilchen gefunden?
Ob die Teilchen jetzt praktisch ähnlich wie beim Kometenstaub von Rosetta komplexe organische Moleküle sind, das konnte das Instrument nicht rausfinden. Da sind ja jetzt insbesondere die Zukunftskonzepte interessant, die so nach und nach jetzt diskutiert und vielleicht sogar entwickelt werden. Da werden wir sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Es ging also im Wesentlichen darum, welche Zusammensetzung die Teilchen der Ringe haben, also die Eis- und die Gesteins- oder Staubkomponenten eben. Und da hat man natürlich sehr viel rausbekommen.
Zum Beispiel?
Ja, dass die Ringe extrem fein ziseliert praktisch unglaublich feine Strukturen haben. Unter anderem hat man ja herausgefunden, dass das, was bei einem kleinen Mond Enceladus ins All geblasen wird, dass diese Eisteilchen dann den E-Ring, also nicht Ehering, sondern den E-Ring des Saturn bilden, dessen Existenz man gar nicht wusste. Oder zum Beispiel die Staubteilchen, die durch Einschläge an dem ganz weit außen in mehr als 2 Millionen Kilometer vom Saturn kreisenden Mond Phoebe, der kreist auch noch gegen die Richtung der anderen Monde, dass wenn dort Staub aufgewirbelt wurde durch kleine Einschläge, dass der wiederum von dem Mond in Iapetus aufgesammelt wird und dessen dunkle Oberfläche bildet. Also das sind alles Dinge, die mit dem CDA gemessen werden konnten.
Konnte eigentlich auch mittlerweile ein Modell entwickelt werden, warum es diese Saturnringe eigentlich gibt? Denn sie sehen ja sehr unterschiedlich aus. Sie sind viel, viel kleinteiliger, als man das mal früher angenommen hatte.
Also es gibt im Grunde genommen 2, 3 wesentliche Erkenntnisse. Das eine ist, dass die Ringe ein dynamisches Phänomen sind, also nicht von Anfang an einfach da sind mit der Geburt des Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren. Sondern sie kommen und sie vergehen. Sie kommen, wenn Monde dort zerrieben werden durch die Gezeitenkräfte und durch Kollisionen mit anderen kleinen Monden und mit den Brocken, die dann immer kleiner zermahlen werden. Auf der anderen Seite scheint es so zu sein, dass sich dort auch kleine Monde bilden, wie wir jetzt gesehen haben, in manchen Lücken der Saturnringe, die dann so einen Wulst bilden, weil sie in der Ebene Staub ansammeln. Ganz verstanden hat man das noch nicht. Und interessant ist das alles deswegen, weil dort praktisch Vorgänge in Echtzeit fast untersucht werden konnten, wie denn damals vor 4,5 Milliarden Jahren in viel größerem Maßstab in der Scheibe aus Staub und heißem und kaltem Gas, je weiter man rauskommt, umso kälter, um die Sonne sich die Planeten dort gebildet haben, wo sich Unregelmäßigkeiten in dieser Staubscheibe wohl gebildet haben und dann angefangen haben, das Material aufzusammeln, um Planet werden zu können.
Wurde der Cosmic Dust Analyzer nur auf Cassini eingesetzt oder wird er auch in Zukunft auf anderen Missionen mitgenommen?
Es flog zuvor schon mal auf der Mission Galileo, die den Jupiter umkreist hat, von, ich glaube, 1997 bis 2004 war das, liegt jetzt auch schon wieder ein paar Jahrzehnte zurück. Und die Kollegen vom Max-Planck-Institut für Kerntechnik in Heidelberg, die haben eigentlich vorgehabt, mal eine eigene Staubmission durchs Sonnensystem fliegen zu lassen, ist aber nie was draus geworden. Das ist sehr schade eigentlich, denn tatsächlich kann man aus dem Staub, der im Sonnensystem noch unterwegs ist, eine ganze Menge lernen. Tatsächlich ist es ja so, dass jeden Tag 40 Tonnen Staub von der Erdatmosphäre aufgesammelt werden. Die Erde also praktisch 40 Tonnen schwerer wird. Die Erdatmosphäre verliert auch jeden Tag wieder was. Also netto sind es keine 40 Tonnen Zugewinn am Tag. Aber das ist sehr interessant und das auf die Idee gekommen ist man, als man in den 70er Jahren zum ersten Mal mit dem Kuiper Airborne Observatory, das war also ein ganz hochfliegendes Flugzeug in 14, 15 Kilometer Höhe, Staubteilchen aufgesammelt hat und man festgestellt hat, dass da eben nicht nur Staub aus dem Sonnensystem dabei ist, von Kometen und so weiter, sondern eben auch Staub dabei ist, der von außerhalb des Sonnensystems ist. Und das ist natürlich eine hochinteressante Sache.
Damit sind wir schon in dem Bereich, was die Zukunft bringen wird, denn Cassini ist ja am 15. September am Saturn verglüht.
Ja, wir haben immer gesagt, er verglüht wie ein Meteor. Das stimmt aber gar nicht, weil es gar keinen Sauerstoff hat. Das ist, hätten wir mal ein bisschen nachdenken müssen. Das ist alles sehr heiß geworden und zu Aluminiumhydroxid ist es praktisch dann, hat sich das verbunden und wurde schon hell leuchtend, aber es ist kein Meteor gewesen. Das habe ich auch nicht gewusst.
Aber was kommt jetzt danach? Denn unmittelbar eine Nachfolgemission von Cassini gibt es nicht.
Sowas wird es wahrscheinlich auch nie mehr wiedergeben in dieser Dimension. Das war ja fast 6 Tonnen schwer, das Raumschiff, mit eben dieser Landesonde Huygens und mit den insgesamt 18 Experimenten. Eigentlich baut man so schwere Raumsonden heute nicht mehr, auch schon aus Kostengründen. Wir waren ja am Ende bei über 3 Milliarden Dollar. Wenn man das natürlich auf 20 Jahre runterbricht, ist es gar nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Aber in der Tat werden doch weiterhin die Körper des äußeren Sonnensystems sehr intensiv untersucht. Jetzt geht es wieder zurück zum Jupiter mal zunächst, also dem größten Planeten im Sonnensystem, der ja auch sehr interessante Monde hat. Da sind wir Europäer dann zunächst mal am Zug mit der Mission JUICE, das heißt Jupiter Icy Moon Explorer, also damit werden die 3 galileischen Eismonde untersucht, insbesondere Ganymed und Europa, von denen wir annehmen, dass sie Ozeane unter ihrer Eiskruste haben. Das wird etwa Mitte der 20er Jahre, 2023 hoffentlich schon starten, vielleicht etwas später und dann 2030 am Jupiter ankommen. Eine sehr, sehr große Mission ist das eigentlich für europäische Standards. Also die Europäische Weltraumorganisation ESA hat es als L-Mission eingestuft. L für Large, im Gegensatz zu M oder also S, die mittleren und kleinen Missionen. Das wird also das Hauptprojekt der ESA sein im nächsten Jahrzehnt. Gleichzeitig ist bei den Amerikanern, bei der NASA auch schon beschlossene Sache, dass es einen sogenannten Europa Clipper geben wird, also eine Raumsonde, die sich jetzt noch intensiver mit Europa beschäftigen wird, sogar auf der Eisoberfläche von Europa landen wird. Und wenn wir schon im Jupiter-System sind, gibt es Ideen, weiter ist es noch nicht gekommen, dass man nicht nur landet auf Europa, sondern sich praktisch wie mit einem Schweißbrenner durch die Eiskruste mal durchschmelzen will, um ein kleines U-Boot, wie groß das sein wird, weiß man noch nicht, in dem Ozean zu versenken, das dann autonom dort rumfährt und Daten übermittelt, was es da so denn alles hat.
Aber das sind die letzten Endes Missionen, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, vorausgesetzt, sie kommen überhaupt auf die Tagesordnung, jedenfalls was die letztere Geschichte angeht. Aber speziell jetzt zum Saturn wieder oder genauer gesagt zum hochinteressanten Mond Titan, wo ja unsere europäische Sonde Huygens erfolgreich gelandet ist, da ist erstmal nichts im Plan.
Also im Plan noch nicht, aber auf der Vorschlagsliste. Es gibt ja bei der NASA verschiedene Programme für Raumsonden, die das Sonnensystem erkunden. Eines von diesen Programmen heißt New Frontiers, also neue Grenzen, neue Horizonte, wenn man so möchte. Das sind so mittelgroße Sonden im Gegensatz zu den Discovery-Missionen, die relativ klein sind, wie zum Beispiel Dawn eine war und so weiter. Und bei den New Frontiers-Missionen gibt es drei konkurrierende Vorschläge, die sich jetzt durchaus auch wieder mit dem Saturn beschäftigen. Die werden sicherlich nicht alle ausgewählt werden, aber im Grunde genommen geht es um drei Sachen, die man beim Saturn nach Cassini jetzt erforschen möchte. Die Astrophysiker und die Exoplanetenforscher, die möchten natürlich wissen, inwiefern der Saturn relevant ist für die Entwicklungsgeschichte unseres Sonnensystems und wie man das vergleichen kann eben mit Sternen in großer Ferne, um die eben auch Planeten kreisen. Das heißt, die wollen noch intensiver die Atmosphäre des Saturn und seine physikalischen Eigenschaften erforschen. Und da gibt es eine Mission im Vorschlag, die heißt Sprite, wie die Limonade. Und das heißt praktisch abgekürzt Saturn Probe Interior and Atmosphere Explorer. Also da geht es um das Innere des Saturn und seiner Atmosphäre. Im Grunde genommen etwas Ähnliches, wie wir mit Galileo in den Ende der 90er Jahre hatten, als eine Atmosphäreneintauchsonde für anderthalb Stunden in der Atmosphäre vom Jupiter Messungen gemacht hat und die zur Erde noch übertragen werden konnten, bevor es vom Druck zerquetscht wurde, das kleine Modul. Und genau das Gleiche soll eben am Saturn dann auch passieren, vor 90 Minuten eine Eintauchsonde in die Wolken des Saturn stürzen lassen. Und dann gibt es natürlich eben die Mondeforscher, da wo wir eher dazugehören, die natürlich erkannt haben, dass der Titan und der Enceladus die mit Abstand interessantesten Monde vom Saturn sind. Und da gibt es seitens der Amerikaner eben auch sehr interessante Vorschläge. Inzwischen eines heißt Oceanus, ist der Name natürlich schon Programm. Und das zweite heißt Titan Dragonfly. Dragonfly heißt Libelle und damit erkennen Sie schon, dass im Titan praktisch eine Art Drohne durch die Atmosphäre fliegen soll.
Aber das sind dann Missionen, die sicherlich nicht vor 2030 auf der Tagesordnung stehen. Nun, wir sprachen eben über das Saturn-System, aber wir haben hier noch einige interessante Planeten außerhalb dieses Bereiches, nämlich Uranus und Neptun. Und da gibt es ja auch noch den hochinteressanten Mond Triton.
Ganz genau. Und da hat man noch nicht so arg viel Wissen um diese beiden Planeten. Man hat nur ein paar Aufnahmen von Voyager 2, die in den 80er Jahren an beiden Planeten vorbeigeflogen sind. Und da hat man eben erkannt, dass insbesondere Triton, der größte Mond vom Neptun, eine hochinteressante Oberfläche hat und dort sogar möglicherweise dynamische Vorgänge, obwohl es minus 180 Grad bis zur minus 210 Grad kalt ist, dass also dort dynamische Prozesse stattfinden, die durch irgendetwas aus dem Inneren, entweder durch chemische Phasenübergänge oder eben auch durch Gezeitenkräfte, ihre Wärme beziehen und dann so kleine Rauchfahnen, solche atmosphärischen Effekte hatte. Und die versteht man überhaupt nicht. Und Kollegen aus unserer Abteilung für Planetengeophysik haben berechnet, dass es auch auf Triton durchaus denkbar ist, dass es einen unterkrustalen Ozean hat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache. Und deswegen sind wir der Auffassung, wie übrigens viele Wissenschaftler, dass man neben Jupiter und Saturn, die sehr interessante und wichtige Ziele Ziele sind, weil es die größten Planeten im Sonnensystem sind, eben auch mal wieder zum Uranus und Neptun fliegen sollte und sich da mal etwas genauer umschauen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass wir vor 2 Jahren den Vorbeiflug von New Horizons am Pluto hatten und einfach gesehen haben, obwohl wir dort 5, 6, 7 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt sind und eigentlich praktisch keine Sonnenenergie mehr da ist, dass es da hochinteressante dynamische geologische Prozesse hat, die wir nur im Ansatz bisher verstehen.
Also kann man nur sagen, an die Politik Geld bereitstellen, dass wir dorthin reisen können und unser Wissen noch mehr ausbauen können, noch mehr vertiefen können.
So in etwa, ja. Nur ist es eben so, dass das Projekte sind, die von extremer Langzeit wirken. Man muss da praktisch mit einer Mission von 20 Jahren rechnen. Das ist für die Wissenschaftler schwierig, weil man muss praktisch, wenn man Anfang 30 ist, loslegen, damit man vor der Rente fertig wird. Und gleichzeitig ist es für die Politik nicht einfach, solche Projekte, die ja auch teuer sind, dann zu rechtfertigen. Wir hatten einmal einen Vorschlag für die Europäische Weltraumorganisation, für die ESA, für das Uranus- und Neptun-System, aber da sind wir nicht weit mitgekommen bisher. Aber man steht der Tropfen höhlt den Stein, man muss es einfach nochmal versuchen.
Unser Schwerpunkt war das Saturn-System und die Mission Cassini-Huygens, die am 15. September zu Ende gegangen ist. Auf der DLR-Seite im Internet dlr.de gibt es die Möglichkeit, diese Reise nochmal optisch zu verfolgen. Wo muss man da genau hinschauen, Herr Köhler?
Also wenn Sie auf dlr.de sind, dann finden Sie entweder das in diesem direkten Umfeld der Hauptseite oder Sie machen nach dlr.de einen Schrägstrich und schreiben Saturn hin, dann kommen Sie auch dahin. Wir haben viele verschiedene Aspekte der Mission Cassini-Huygens nochmal beleuchtet, die Ergebnisse, aber eben auch einen historischen Abriss gegeben, wie der Saturn im 17. Jahrhundert erforscht wurde von den Namensgebern der Mission. Das ist ja übrigens auch sehr interessant. Die waren sich beide Spinnefeind, der Christian Huygens und der Jean-Dominique Cassini, und mussten dann praktisch 300 Jahre später zwangsvereint mit dieser Sonde ins Saturn-System fliegen. Das hätten die sich bestimmt auch nie träumen lassen. Die haben sich überhaupt nicht gemocht. Und auf diesen Seiten erkennt man eben halt, dass der Saturn ein unglaublich spannendes Ziel war und es logisch war, dass man irgendwann mal da richtig hinfliegen wollte, schon allein wegen der Ringe, weil die so schön sind, ein Teleskop zu beobachten. Aber eben auch aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man erkannt hat, es ist ein Sonnensystem im Kleinen. Wir haben einen großen Planeten, der aus Gas besteht, wie die Sonne eben auch, aber eben viel zu wenig Masse hat, um als Stern zu zünden. Wir haben ein Ringsystem, das daran erinnert, die Planeten um die Sonne entstanden sind, nämlich eben so in einer Scheibe aus Staub und Gas und Eispartikeln. Und wir haben Monde, die den Planeten entsprechen. Wir haben Staub, den haben wir auch im Sonnensystem. Also das war eine logische Konsequenz, dass Cassini als Mission irgendwann mal vorgeschlagen wurde. Und wir sind natürlich sehr, sehr froh darüber, dass es so erfolgreich war und 13 Jahre lang die Sonde im Saturnsystem sogar die ganzen Jahreszeiten wechseln, mitmachen konnte. Praktisch ein halbes Saturnjahr da oben unterwegs war. Also eine größere Ausbeute konnte man sich gar nicht vorstellen.
Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Immer gerne. Danke.